This country is at war with Germany.
Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg. Ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. Überlebende des Konzentrationslagers Auschwitz nennen ihn später den Todesengel. Für hunderttausende Häftlinge ist er einer der ersten Menschen, die sie bei ihrer Ankunft im Lager sehen. Ein tadellos gepflegten Mann mit Zahnlücke. In SS-Uniform, mit blanken schwarzen Stiefeln, weißen Handschuhen und einem polierten Stöckchen, mit dem er nach rechts oder links deutet, ins Arbeitslager oder zu den Gaskammern. Mitunter lächelt er dabei oder pfeift Opernarien. Er liebt Wagner. Von außen nimmt man an, er würde ein Orchester dirigieren, nicht die Menschen auf der Todesrampe. Er ist einer der berüchtigsten Verbrecher des NS-Regimes. Josef Mengele, der Arzt von Auschwitz. An Insassen des deutschen Konzentrations- und Vernichtungslagers hat er grausame Experimente durchgeführt. Als KZ-Arzt im Vernichtungslager Auschwitz war er mitverantwortlich für den Massenmord an hunderttausenden Juden. Berüchtigt sind seine Menschenversuche. Vor allem an Kindern, an Zwillingen und Kleinwüchsigen führt er grausame medizinische Experimente durch. Bereits im Mai 1945 wird er offiziell wegen Massenmordes gesucht. Doch er kann untertauchen und schließlich nach Übersee entkommen. Dort wird er nie gefunden und nie für seine Verbrechen zur Rechenschaft gezogen. Heute erfolgt ein Porträt über Josef Mengele. Hört jetzt rein, um mehr über seine Kindheit und Jugend sowie sein Leben während des Krieges zu erfahren. Oktober 1945. Mangolding bei Rosenheim. Der Mann, der unser Gehöft betritt, hat dunkles, lakritzschwarzes Haar. Mit den glatten Gesichtszügen schätze ich ihn auf etwa Mitte 30. Er trägt einen alten Militärmantel. Darunter schaut ein grauer Flanellanzug hervor. Fritz Hollmann, stellt er sich bei mir vor. Als er spricht, entblößt er dabei die kleine Lücke zwischen den Schneidezähnen. Er wirkt weder besonders sympathisch noch unsympathisch auf mich. Wir wechseln ein paar Worte. Dann bitte ich ihn in die Stube. Er sieht ausgehungert aus. Ohne zu sprechen, stürzt er ein Glas Milch herunter. Dann noch ein zweites. Verzeihen Sie mir die schlechten Manieren, entschuldigt er sich bei mir und meiner Frau. Ich habe tagelang nichts zwischen die Zähne bekommen. Er schlingt das frisch gebackene Brot wie ein Tier herunter. Dann erst reibt er sich den Bauch und beginnt zu erzählen. Ich war Soldat, fängt er an. Ich habe an der Ostfront gegen den Russen gekämpft und bin aus Görlitz geflohen. Eine Gefangenschaft kam für mich nicht in Frage. Jetzt suche ich Arbeit. Arbeit haben wir auf dem Hof hier mehr als genug. Wenn du so viel arbeitest, wie du isst, bist mein Mann, sage ich zu ihm, und er nickt nur. Viel mehr Angaben brauche ich nicht über seine Person. Meine Augen fliegen kurz über die Hände des Fremden, die er vor mir gefaltet hat auf dem Tisch. Sie sind fein, sehen weich und zart aus, so als ob er im Leben noch keine Mistgabel gehalten oder einen Schubkran geschoben hätte. Wie konnte er mit diesen Händen gegen den Russen kämpfen? Wir haben ein Dutzend Milchkühe, ein Stier, drei Pferdel, eine Mastsau, einige Hähner und bestellen etwa 6 Hektar Land mit Weizen und Kartoffeln. Hilfe konnte ich mehr als genug brauchen. Harte Arbeit scheue ich nicht. Ich bin froh, wenn ich ein Bett zum Schlafen habe und genug zu tun, um die schrecklichen Bilder zu verdrängen. Bilder, die nur der Krieg sie zeichnen kann. Der Dunkelhaarige spricht dialektfreies Hochdeutsch. So, als würde er aus gehobenem Hause kommen. Dennoch versteht er unsere bayerische Mundart perfekt. Sind Sie aus der Gegend? Werde ich nun doch neugierig. Nicht aus Oberbayern, gibt er knapp zurück und entblößt mit seinem kleinen Lächeln erneut seine Zahnlücke. Die Augen sind dunkel, fast schwarz. Die Pupille erinnert mich an ein Einschussloch. Ihr Hof ist eine richtige Pracht. So idyllisch gelegen, beinahe malerisch. Er beginnt zu schwärmen. Als ich die geraniengeschmückten Balkone gesehen habe, hat es mich sogleich hierher gezogen. Schmeicheln scheint ihm zu liegen. Ich frage nicht weiter nach seiner Herkunft. Was ist schon normal in diesen harten Nachkriegsmonaten? Welcher Lebensweg hat jetzt keine ungewöhnliche, schicksalhafte Wendung genommen? Dass der Mann nicht über sich und den Krieg reden will, teilt er mit so viel Heimatlosen und Ausgebombten. 10 Mark Wochenlohn plus Kost und Logis. Wieder ein Nicken. Eine stumme Vereinbarung. Wir stehen auf und ich zeige ihm die kleine Kammer, die ab jetzt bewohnen wird. Sie ist etwa 4,5 mal 3 Meter groß. Ein Bett und ein Schrank stehen darin. Jeden Morgen um 6.30 Uhr steht er auf, mistet noch vor dem Frühstück den Stall. Auf dem Feld buddelt er Kartoffeln hervor, mäht Heu mit der Sense, fällt und sägt Bäume im Wald. Nach dem Abendessen um 7 bleibt der Knecht manchmal noch auf und spielt Karten. Meist aber legt er sich früh zu Bett. Er geht selten aus, bekommt keinen Besuch, redet nur das Nötigste. Er ist weder freundlich noch unfreundlich, stets beherrscht und sehr diszipliniert. Seite an Seite machen wir uns oft stumm an die Arbeit. Ich fühle, dass von dem Fremden kein Ärger ausgehen wird. Der ehemalige KZ-Arzt Josef Mengele, der letzte der prominenten NS-Verbrecher, ist von den brasilianischen Behörden für tot erklärt worden. Nach aller Wahrscheinlichkeit ist er am 7. Februar 1979 bei einem Badeunfall in der Nähe von São Paulo ums Leben gekommen. Unter dem Namen Wolfgang Gerhard wurde er in Ebu, Brasilien begraben. Seiner Familie gelang es, den Tod geheim zu halten. 1982 wurde der bundesdeutsche Haftbefehl gegen Mengele erneuert. Im Frühjahr 1985 wurde Mengeles Grab gefunden und nach Exhumierung der Leiche durch gerichtsmedizinische Untersuchungen des Skeletts und des Zahnschemas seine Identität zweifelsfrei ermittelt. Zeitsprung in das Jahr 1911. Josef Mengele wird am 16. März 1911 in Günzburg geboren. Er wächst in wohlgeordneten bürgerlichen Verhältnissen auf. Sein Bruder Karl Thaddäus wird 1912, der zweite Bruder Alois 1914 geboren. Die Mutter Walburga Mengele stammt aus einer angesehenen Günzburger Familie. Dem Vater, Sprössling einer bäuerlichen Familie aus Höchstädt bei Dillingen, ist von Beruf Maschinenbauingenieur. Ihm gelingt es, aus einem alteingesessenen Günzburger Handwerksbetrieb und einer Eisengießerei eine rasch entwickelnde Fabrik für Landmaschinen aufzubauen. 1915 wird Karl Mengele sogar von der Front zurückgerufen und UK gestellt, da die Firma zu Heereslieferungen herangezogen wird. Sie produziert dringend benötigte Rüstungsgüter, unter anderem Fahrzeuge für Pioniere und Munitionskarren. Zu Beginn der 20er Jahre ist Karl Mengele der mit Abstand größte Arbeitgeber am Ort. Der Vater wird als konservativ beschrieben. Er gilt nicht als Antisemit. Die Erziehung der Mengele-Söhne richtet sich nach den gängigen katholisch-konservativen Normen. Sie ist weder besonders streng noch auffallend freizügig. In seinen autobiografischen Skizzen beschreibt Mengele seinen Vater als im Grunde äußerst gutmütig und weichherzig. Seinen beruflichen Leistungen zollt er Respekt und Bewunderung. Seine Mutter beschreibt Mengele als äußerst resolut und energisch. Das Auftauchen der Mutter in der Fabrik soll bei den Arbeitern zum Beispiel weit mehr gefürchtet sein als das Erscheinen des Chefs. Die extreme Sparsamkeit der Mutter, die sich allen von ihr als unnötig deklarierende Neuanschaffungen in den Weg stellt, führt gelegentlich zu ehrlichen Zwistigkeiten mit dem eher jovialen und lebenslustigen Vater. 1932 stellt der Vater eine seiner Fabrikhallen für einen Wahlkampfauftritt Adolf Hitlers zur Verfügung. Dies wird oft als Beleg einer nationalsozialistischen Gesinnung angeführt, aber von Historikern übereinstimmend als solidarische Aktion im Rahmen der Harzburger Front gewertet. Im Mai 1933 tritt Karl Mengele der NSDAP bei und erhält offenbar als Gegenleistung für eine Parteispende einen Sitz im Stadtrat. Nach Kritik aus Parteikreisen, er habe sich sein Mandat nur erkauft, tritt er außerdem 1935 der SS bei. Das familiäre Milieu, aus dem Josef Mengele stammt, bezeichnet die historische Forschung nicht als ein nationalsozialistisches, sondern eher als ein katholisch-konservatives und deutsch-nationales. In Günzburg besucht Josef Mengele auch das humanistische Gymnasium, an dem er an Ostern 1930 die Reifeprüfung ablegt. Im Großen und Ganzen ist er ein eher mittelmäßiger Schüler. Besonders bemerkenswert in seiner Schullaufbahn ist aber, dass es ihm gelingt, ein Schuljahr trotz lang anhaltender Krankheit so zu überstehen, dass er um die Wiederholung der Klasse herumkommt. In seiner politischen Entwicklung folgt Josef Mengele den vom Elternhaus vorgezeichneten Fußstapfen. Der Vater, Karl Mengele, ist Mitglied der Deutschen Nationalen Volkspartei und des Stahlhelms. Josef Mengele wird 1927 Mitglied des Großdeutschen Jugendbundes. Zu Beginn der 30er Jahre tritt er dem jungen Stahlhelm bei. Geprägt durch ein katholisch-konservatives Elternhaus und national-konservative Lehrer, dürfte Mengele der NS-Bewegung durchaus gewisse Sympathien entgegengebracht haben. Mit Sicherheit ist er jedoch kein begeisterter oder gar fanatischer Nationalsozialist. Die Familie Mengele pflegt enge Beziehungen zu einer jüdischen Familie, die sie auch nach der Machtübernahme aufrechterhält. Obwohl diese Tatsache von den Rivalen und Gegnern von Karl Mengele innerhalb der NSDAP-Ortsgruppe im innerparteilichen Konflikt immer wieder gegen ihn ausgespielt wird. Massiv konfrontiert mit den rassistischen Elementen der NS-Ideologie wird Josef Mengele erst während seines Studiums. Nach dem Abitur am Günzburger Gymnasium immatrikuliert er sich 1930 an der Ludwig-Maximilians-Universität München für Medizin und wechselt zum dritten Semester wegen einer privaten Beziehung nach Bonn. Mengele schließt sich keiner schlanken Studentenverbindung an, da ihm deren Trinksitten nicht behagen. Im Sommer 1932 besteht Mengele das Physikum und kehrt im Sommer 1933 nach einem Semester in Wien nach München zurück. Er schreibt sich jetzt zusätzlich auch für Zoologie und Anthropologie ein, die in der naturkundlichen Sektion der Philosophischen Fakultät gelehrt wird. Anthropologie, das Fach, dem im Dritten Reich eine besondere politische Rolle zufällt. Es soll den wissenschaftlichen Nachweis für die Minderwertigkeit der nicht-arischen Rassen, das Grunddogma der NS-Ideologie, erbringen. In München gerät Mengele unter den Einfluss des Anthropologen Mollison. Er ist Leiter des Anthropologischen Instituts der Universität München. Mollison wird Mengeles Doktorvater. Von diesem wird in die Gedankenwelt der Eugenetik und Rassenhygiene eingeführt. Mengeles Promotionsthema liegt auf der gleichen Linie. Rassenmorphologische Untersuchungen des vorderen Unterkieferabschnitts bei vier rassischen Gruppen. Mit diffizilen Messungen will er morphologische Unterschiede zwischen primitiven und progressiven Rassen nachweisen. Seine Arbeit wird mit Summa cum laude bewertet. Im Sommer 1936 legt Mengele das medizinische Staatsexamen ab. Nach einem viermonatigen Praktikum an der Kinderklinik der Universität Leipzig tritt er auf Empfehlung Mollisons 1937 eine Assistenzstelle am Universitätsinstitut für Erbbiologie und Rassenhygiene Frankfurt am Main an, das zu diesem Zeitpunkt von Ottmar Freiherr von Verschuer geleitet wird. Er beginnt dort am 1. Januar 1937 zunächst als Medizialpraktikant, erhält am 1. September aber die Bestallung als Arzt. Im Monat September 1937 wird er als Volontär geführt. Ab dem 1. Oktober als Stipendiant der Kerckhoff-Stiftung. Mollison und Verschuer gelten als diejenigen, die Mengeles Interesse für erbpathologische und rassenhygienische Themen wecken. Dort lernt er die Praxis der Rassenhygiene kennen. Zusammen mit seinem Vorgesetzten Ottmar Freiherr von Verschuer fertigt er Vaterschaftsgutachten in sogenannten Rassenschandeprozessen an. Unter Verschuers Obhut schreibt er eine zweite Dissertation in Medizin. Sie trägt den Titel Sippenuntersuchungen bei Lippen-Kiefer-Gaumenspalte. Entsprechend der Forschungsrichtung am Verschuer Institut untersucht Mengele nun die Vererbung von Missbildungen beim Menschen. Besondere Bedeutung für Mengeles weitere Karriere gewinnt Verschuer. Dieser hat sich seinen Namen mit Studien zu Erbbiologie gemacht und sich dabei 1927 über die Vererbung bei Zwillingen habilitiert. Werschur tritt erst 1940 der NSDAP bei, lässt aber nie Zweifel daran, dass er die nationalsozialistische Rassenhygiene vorbehaltslos unterstützt. So arbeitet er nicht nur zur Vererbung von Krankheiten und deren Erbprognose, sondern gutachtet auch zur rassenhygienischen Zwangssterilisation und in Prozessen zur sogenannten Rassenschande nach den Nürnberger Gesetzen. Mengele, den sein Institutskollege Hans Grebe nach dem Krieg als Lieblingsschüler Werschurs beschreibt, arbeitet an solchen Gutachten mit, beziehungsweise erstellt bereits eigene Gutachten. In Partei und SS entwickelt Mengele keine nennenswerten Aktivitäten. Obwohl unter SS-Männern üblich, tritt er auch nicht aus der katholischen Kirche aus. 1938 heiratet Mengele die Professorentochter Irene Schönbein, die er in Leipzig kennengelernt hat. Wegen seines dreimonatigen Wehrdienstes bei den Gebirgsjägern muss die Hochzeit jedoch noch warten. Während Mengele in seinem ersten Heiratsgesuch zum Ausdruck bringt, dass er auf eine kirchliche Trauung verzichten will, ist erst bei seinem zweiten Gesuch die entsprechende Frage positiv beantwortet. Weil der Großvater des Vaters seiner Frau nicht bekannt war, wird die Aufnahme des Ehepaars in das Sippenbuch der SS durch das Rasse- und Siedlungshauptamt abgelehnt. Nach Beginn des Zweiten Weltkriegs bleibt Mengele zunächst im Frankfurter Institut, bis er am 15. Juni 1940 zur Sanitätsersatzabteilung 9 der Wehrmacht in Kassel eingezogen wird. Laut Vorlesungsverzeichnissen wird Mengele noch bis Kriegsende als Assistent in Frankfurt geführt. Bis Sommer 1940 bleibt Mengele an Werschurs Institut in Frankfurt. Dann wird er zur Wehrmacht einberufen. Mengele meldet sich jedoch freiwillig zur Waffen-SS. Ebenso wie sein Kollege Siegfried Liebau kommt er zur Sanitätsinspektion der Waffen-SS, wo er vom 1. August bis 4. November Dienst tut. Dann wird er zum Rasse- und Siedlungshauptamt versetzt und als Gutachter, zum Beispiel Beurteilungen der Eindeutschungsfähigkeit von Umsiedlern, vermutlich bei einer Dienststelle des RKF, in Posen eingesetzt. Erst im Januar 1942 wird Mengele als Truppenarzt an die Front geschickt, und zwar als Angehöriger der SS-Division Viking. Mengele wird vom SS-Untersturmführer zum Obersturmführer und Hauptsturmführer befördert. Die Beförderungsempfehlung in seiner SS-Personalakte erhält den Eintrag ausgezeichneter Truppenarzt. Er wird mit dem Eisernen Kreuz 1. und 2. Klasse ausgezeichnet, erhält die Ostmedaille 41-42 und das Kriegsverwundetenkreuz 1. Klasse mit Schwertern. Nach aller Wahrscheinlichkeit wird Mengele im Sommer 42 an der Ostfront verwundet. Er wird nämlich von der Front abkommandiert und an die Dienststelle des Reichsarztes SS und Polizei Grawitz nach Berlin versetzt. Welche Aufgabe Mengele dort zu erfüllen hat, ist vorläufig unbekannt. An dieser Dienststelle, der die Beaufsichtigung der medizinischen Versuche in den Konzentrationslagern obliegt, darf Mengele Einblick in die Vorgänge in den Konzentrationslagern gewonnen haben. Zur gleichen Zeit, als Mengele in Berlin Dienst tut, wird auch sein akademischer Mentor, Professor Werschur, nach Berlin versetzt. Er wird Nachfolger des am 1. November 1942 emeritierten Direktors des Kaiser-Wilhelm-Instituts für Anthropologie, menschliche Erblehre und Eugenetik, Professor Eugen Fischer. Es steht fest, dass Mengele in Berlin mit Werschur zusammentrifft. Werschur schreibt am 25.01.43 beispielsweise an Fischer. Zitat: Mein Assistent Mengele ist zu seiner Dienststelle in Berlin versetzt, sodass er daneben am Institut etwas tätig sein kann. Gesichert ist auch, dass Mengele am 14. Februar 1943 zum SS-Ersatzbataillon Ost versetzt wird und nach seiner Beförderung zum SS-Hauptsturmführer vom SS-Führungshauptamt am 24. Mai 1943 mit Wirkung zum 30. Mai 1943 zum Dienst in das KZ Auschwitz abgeordnet wird. Wie Mengele genau nach Auschwitz kommt, ist nicht bis ins letzte Detail geklärt. Es scheint aber eher unwahrscheinlich, dass Mengele zufällig und gegen seinen Willen nach Auschwitz versetzt wird. Viel plausibler ist, dass er sich freiwillig meldete, um dort seine Forschungen weiterführen zu können. Auch ist nicht einmal auszuschließen, dass es vielleicht sogar Werschurs Idee war, die in Auschwitz gegebenen besonderen Verhältnisse für die wissenschaftliche Forschung auszunützen. Dafür spricht jedenfalls die Tatsache, dass sich Mengele in Auschwitz auf die Zwillingsforschung verlegt. Das Lieblingsgebiet seines Chefs, das bisher von Mengele noch nicht bearbeitet worden war. Am 30. Mai 1943 tritt er also seinen Dienst in Auschwitz an. Mengele wird zunächst als Lagerarzt im Zigeunerlager eingesetzt. Nach einiger Zeit avanciert er zum leitenden Lagerarzt des Zigeunerlagers. Das ist der Abschnitt B2 in Auschwitz-Birkenau. Nach der Liquidierung der Zigeuner im Sommer 1944 wird er als Nachfolger von Dr. Klein und Dr. König Lagerarzt im Frauenlager. Seine Aufgaben als Lagerarzt bestehen vor allen Dingen in der Organisation und Überwachung des Gesundheitswesens. Die eigentliche Krankenbetreuung liegt in den Händen der Häftlingsärzte und der Durchführung der Selektionen auf der Rampe und im Lager. Die Rampenselektion wird von 5 oder mehr Ärzten im Turnus durchgeführt. Bei der Ankunft der Transporte werden Kinder, Alte, Kranke, Behinderte, Schwache und erkennbar Schwangere als nicht arbeitsfähig ausgesondert und für den Tod in den Gaskammern bestimmt. Die Lagerärzte führen auch die Aufsicht bei der Vergasung. Bei den sogenannten Lagerselektionen werden entweder ganze Lagerabschnitte aufgelöst, das heißt die meisten Insassen ins Gas geschickt, oder mehrmals wöchentlich einzelne Kranke und Schwache ausgesondert und für den Gastod bestimmt. Mengele hat an 2 Lagerauflösungen mitgewirkt. Bei der Auflösung des sogenannten Theresienstädter Familienlagers und im Juli 1944 sollen von Mengele etwa 3000 Juden als arbeitsfähig ausgewählt und die restlichen etwa 4000 Insassen vergast worden sein. Bei der Auflösung des Zigeunerlagers im Juli, August 1944 sollen etwa 1400 Zigeuner nach Buchenwald geschickt, die restlichen etwa 3000 Zigeuner durch Gas getötet worden sein. Mengele, der anfangs zu den Zigeunern ein deutlich positiveres Verhältnis hatte als zu den restlichen Lagerinsassen, hat die Liquidierung des Zigeunerlagers mit Nachdruck befürwortet. An Yom Kippur 1944 lässt Mengele im Lagerabschnitt B2 zwischen dem Pfosten eines Fußballtores in einer Höhe von etwa 1,50 Meter eine Latte anbringen. Und alle Kinder, die diese Größe nicht erreichen, das sind schätzungsweise etwa 1000 Kinder, in die Gaskammern bringen. Die alltäglichen Krankenblockselektionen handhabt Mengele in der Weise, dass von jedem Block ein genaues Verzeichnis der Kranken mit Diagnose und Prognose angefertigt wird. Wenn nun für einen Kranken eine längere Heilungsdauer, das heißt mehr als 3 Wochen, prognostiziert wird, so bedeutet dies praktisch automatisch das Todesurteil. Auf diese Weise delegiert Mengele die Krankenselektion praktisch an die Häftlingsärzte. Auch die Krankenpflege bleibt den Häftlingsärzten überlassen. Mengele, der sich selbst eher als Wissenschaftler versteht und kaum über ärztliche Praxis verfügt, kümmert sich nur wenig um diese Dinge. Nur in 2 Fällen entwickelt er einen gewissen Ehrgeiz, und zwar bei der Bekämpfung der Noma-Seuche und des Fleckfiebers. Noma, das ist eine extreme Form der Mundfäule, ist eine sonst in Europa nicht mehr existierende Mangelerkrankung, die vor allem Kinder befällt und in deren Verlauf die Wangen zerfressen und schließlich durchlöchert werden. Mengele lässt eine eigene Krankenabteilung eröffnen, die weitaus besser ausgestattet ist als die üblichen Auschwitzer Krankenreviere. Die eigentliche medizinische Leitung liegt jedoch bei einem Häftlingsarzt, Professor Epstein, einem renommierten Prager Kinderheilkundler. Mengele lässt die Kinder vor und nach der Heilbehandlung fotografieren und zeigt sich sehr stolz über die durchschlagenden Behandlungserfolge. Die Bekämpfung des Fleckfiebers, das durch Läuse übertragen wird, ist deshalb so schwierig, weil die Häftlinge ihre warmen Kleider verstecken, da sie befürchten müssen, sie nach der Desinfizierung nicht mehr zurückzubekommen. Mengele beschließt deshalb, die Krankheit durch eine einzige, durchgreifende Maßnahme zu bekämpfen. Er lässt eine Baracke auf die in Auschwitz übliche Weise räumen. Das heißt, er schickt etwa 600 bis 1000 Menschen ins Gas und lässt das Gebäude desinfizieren. Dann werden die Insassen der benachbarten Baracke gründlich entlaust und nackt in die schon desinfizierte Baracke umgesiedelt. Sie werden vollständig neu eingekleidet. Keinerlei Habseligkeiten dürfen mitgenommen werden. Diesen Vorgang wiederholt er so lange, bis alle Baracken des Blocks umgesiedelt sind. Tatsächlich wird die Epidemie auf diese Weise gestoppt. Doch Mengele betätigt sich in Auschwitz nicht nur als Lagerarzt. In seiner vom Standortarzt Dr. Wirz ausgestellten dienstlichen Beurteilungen heißt es, Zitat, mit Umsicht und Ausdauer hat er alle ihm gestellten Aufgaben, oft unter schwierigsten Voraussetzungen, zur vollsten Zufriedenheit seiner Vorgesetzten erfüllt und sich jeder Lage gewachsen gezeigt. Darüber hinaus hat er als Anthropologe die kurze ihm verbleibende dienstfreie Zeit dazu benutzt, sich selbst weiterzubilden und hat in seiner Arbeit unter Auswertung des ihm aufgrund seiner Dienststellung zur Verfügung stehenden wissenschaftlichen Materials der anthropologischen Wissenschaft einen wertvollen Beitrag geliefert. Das sogenannte wissenschaftliche Material, das Mengele aufgrund seiner Dienststellung zur Verfügung steht, sind Menschen, die Häftlinge von Auschwitz. Mengele wählt unter ihnen seine Forschungsobjekte, meist Zwillinge oder Menschen mit zwergenhaftem Wuchs oder anderen Anomalien aus. Was den NS-Verbrecher Mengele von anderen KZ-Ärzten unterscheidet, ist die Tatsache, dass er medizinisch-wissenschaftliche Experimente an Menschen, an den Lagerinsassen vornimmt und zwar nicht im unmittelbaren Auftrag der SS oder anderer Dienststellen, sondern aus eigenständigem Forschungsinteresse. Auschwitz bietet Mengele eine Gelegenheit, die sich für Zwillingsforscher nur selten ergibt. Die Gelegenheit, Zwillinge gleichzeitig obduzieren zu können. Hier liegt der Kern von Mengeles wissenschaftlich motivierten Verbrechens in Auschwitz. Wann immer ein Zwilling an einer Krankheit stirbt, wird sein Geschwister getötet, um eine vergleichende Selektion durchführen zu können. Zu diesem Zweck wird ein gut ausgestatteter Obduktionsraum eingerichtet. Mengele lässt nicht alle seine Probanden automatisch töten. Die Zwillinge und andere Probanden werden an der Rampe selektiert, was zumindest die Kinder unter diesen vor dem sicheren Gastod rettet. Die Probanden werden in besonderen Blocks untergebracht und Mengele sorgt dafür, dass seine Schützlinge, er nennt sie gelegentlich auch meine Meerschweinchen, verhältnismäßig gut behandelt werden. Er selbst gibt sich ihnen gegenüber in der Regel auffallend freundlich. Zunächst werden die Zwillinge vermessen, geröntgt, fotografiert, gezeichnet, was der anthropologischen Datenerhebung dienen soll. Viele der Zwillinge wurden Blutaustauschexperimenten unterzogen, die nicht selten tödlich verlaufen. An einer Reihe von Zwillingen werden auch Injektionen, Rückenmarkspunktionen und operative Eingriffe vorgenommen, für die keinerlei medizinische Indikation vorliegt. Haben Zwillinge als Probanden ausgedient, so werden sie meist durch Injektionen getötet. In dem Projekt Augenfarbe geht es Mengele um die Erforschung von Augenanomalien, speziell um das Phänomen von zweifarbigen Augen. Dr. Nüsli muss die verschiedenfarbigen Augen von durch Herzinjektionen getöteten Häftlingen an das KW1 nach Berlin-Dahlem schicken, wo sie von Dr. Karin Magnussen wissenschaftlich verwertet werden. Dr. Nüsli schreibt über die Zusammenarbeit Mengeles Folgendes auf. Zitat. Ich musste alle Organe von möglichem wissenschaftlichem Interesse aufbewahren, sodass Dr. Mengele sie selbst untersuchen konnte. Die, die das Anthropologische Institut in Berlin-Dahlem interessieren konnten, werden in Alkohol eingelegt. Diese Teile werden besonders verpackt und mit der Post verschickt. Während meiner Arbeit im Krematorium habe ich eine beachtliche Anzahl solcher Päckchen verschickt. Eva Moses Kohr, eine der wenigen Überlebenden, erinnert sich. Zitat. Dreimal in der Woche gingen wir in das Hauptlager von Auschwitz zu Experimenten. Diese dauerten 6 bis 8 Stunden. Wir mussten nackt in einem Raum sitzen. Jeder Teil unseres Körpers wurde vermessen, betastet, mit Tabellen verglichen und fotografiert. Auf jede Bewegung wurde geachtet. Ich fühlte mich wie ein Tier in einem Käfig. Dreimal in der Woche gingen wir ins Blutlabor. Dort wurden uns Keime und Chemikalien injiziert und sie nahmen uns viel Blut ab. Bezeugt sind Experimente mit Bluttransfusionen, Injektionen von Fremdstoffen und Krankheitserregern sowie chirurgische Eingriffe ohne Narkose. Zwar genießen die Zwillinge im Lager als Objekte von Mengeles Forschung eine Art Sonderrolle und Schutz, gleichzeitig aber bestimmt Mengele ohne weiteres über ihr Schicksal. Mehrfach wird von Tötungen berichtet, entweder im direkten Auftrag Mengeles oder durch ihn persönlich. Wenn ein Zwilling zum Beispiel eines natürlichen Todes stirbt wird der andere durch eine Injektion ins Herz getötet, um auch obduziert werden zu können. Die Wiener Häftlingsärztin Dr. Ella Lingens, die zweifellos über eine ausgezeichnete Beobachtungsgabe und ein gutes psychologisches Urteilsvermögen verfügt, tritt den Darstellungen Mengeles als Sadist oder als sadistisch motivierter Täter entgegen. Sie lernt Mengele als kalten und herzlosen Zyniker kennen. Zitat: Ich würde ihn auch nicht für einen Sadisten halten, denn das Wesen eines Sadisten ist ja, dass er an dem Schmerz seines Opfers Freude hat. Bei Mengele hat man das Gefühl, dass er gar nicht merkt diesen Schmerz, der fällt ihm gar nicht auf, sondern die Häftlinge waren für ihn Meerschweinchen, Ratten, mit deren Seelenleben und Leiden man sich überhaupt gar nicht beschäftigt. Also diese völlig distanzierte Haltung, die man beruflich zu seinem Material hat. Das war für mich Mengele. Ella Lingens hat in ihrer ganzen Zeit in Auschwitz Mengele nur ein einziges Mal bei einer Misshandlung beobachtet. Diese geschah im Rahmen eines Zornausbruchs. Zwei Häftlinge hatten die ihnen aufgetragene Aufgabe vernachlässigt, was ihn dazu bewog, seine Handschuhe auszuziehen und den Männern mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Mengele duldete weder Unordnung noch Unbotmäßigkeit. Am 17. Januar 1945 rückte die Rote Armee auf das nur 50 Kilometer östlich von Auschwitz gelegene Krakau vor. Während Lagerkommandant Richard Beer die Räumung des Lagers anordnet, verlässt Mengele das Lager mit einem PKW in Richtung des KZ Großrosen. Seine eilig eingepackten medizinischen Unterlagen hat er im Gepäck. Seit dem 18. Januar wird er in Großrosen als Lagerarzt geführt. Er ist zum Nachfolger des ab dem 6. Februar 1945 versetzten Friedrich Entres als neuer SS-Standortarzt designiert. Nach der Räumung von Großrosen bezieht der Kommandaturstab das Außenlager Reichenau, um von dort aus die noch bestehenden Außenlager im Lagerkomplex Großrosen bis Kriegsende weiterzuverwalten. Vermutlich führt auch Mengele seine Tätigkeit von Reichenau aus weiter, denn mehrfache Inspektionen in den Krankenrevieren verschiedener Großrosener Frauenaußenlager im Sudetengebiet sind für Februar und März 1945 belegt. Dort nimmt er unter anderem Selektionen von kranken und schwangeren Frauen vor, die in andere Lager überstellt werden. Gegen Kriegsende befindet sich Mengele in Nordböhmen im Kriegslazarett 2591 der 17. Armee. Hier arbeitet der Internist Otto Hans Kahler als Militärarzt, den Mengele als Kollegen am Frankfurter Institut unter Fährschuh erkannte. Durch Kahlers Fürsprache erhält Mengele am 2. Mai 1945 die Erlaubnis, sich in Uniform der Wehrmacht dem Lazarett anzuschließen. Die Einheit hält sich auf ihrem weiteren Rückzug zunächst im Erzgebirge auf und gelangt schließlich im Juni 1945 nach Bayern, wo sie durch Angehörige der US-Armee interniert werden. Zunächst in einem Kriegsgefangenenlager bei Schauenstein. Nach 6 Wochen wird Mengele in ein anderes Lager bei Helmbrechts verlegt und nach 2 weiteren Wochen entlassen, obwohl er bereits seit Mai 1945 auf den Kriegsverbrecherlisten geführt wird. Er wird nicht als SS-Angehöriger, geschweige denn als KZ-Arzt identifiziert, weil er keine Papiere mit sich führt und falsche Namen benutzt, Kameraden für ihn bürgen und er auch nicht die typische Blutgruppentätowierung der SS aufweist. Angeblich hat er sich diese aus Eitelkeit nicht tätowieren lassen. Mit gefälschten Papieren auf den Namen Fritz Hollmann macht er sich über Donauwörth auf den Heimweg nach Günzburg, wo er Kontakt mit seiner Familie aufnimmt und sich zunächst einige Wochen lang im Wald versteckt. Anfang Oktober 1945 gelangt Mengele über München auf ein einsam gelegenes Gehöft in Oberbayern, den Lechnerhof in Mangolding. Hier arbeitet er zurückgezogen als Knecht. Die Familie Mengele vermeidet aus Sicherheitsgründen jeglichen Kontakt. Erst im Herbst 1946 besucht ihn seine Frau Irene, die ihn hier um die Scheidung bittet. Zwar ist der Name Josef Mengeles bereits in mehreren Prozessen gefallen, aber die Amerikaner halten ihn für tot, zumal die Familie Mengele in der Öffentlichkeit den Eindruck erweckt, als ob er im Osten vermisst sei. Im Sommer 1948 kommt Mengele zu dem Entschluss, nach Argentinien zu fliehen. Er verlässt am 1. August 1948 den Lechnerhof und trifft Vorbereitungen zur Flucht. So tritt er notariell sein Erbteil an der Firma Mengele ab, während die Familie einen gefälschten Pass besorgt. Wo sich Mengele in dieser Zeit aufhält, ist unklar, vermutlich in den Wäldern um Günzburg herum. Am 15. April 1949 fährt er mit dem Zug nach Innsbruck, und begibt sich von dort aus nach Steinach am Brenner, wo er am 17. April 1949 seine Fluchthelfer um den früheren SS-Mann und nunmehrigen Gastwirt Jakob Strickner trifft. In der Nacht wird Mengele über die grüne Grenze nach Italien geschleust. Mit dem Zug reist er weiter ins südtirolerische Sterzing. Hier hält er sich etwa 4 Wochen auf und trifft vermutlich seinen alten Schulfreund Hans Sedlmeier, der ihm von seinem Vater die Wiesen und einen kleinen Koffer mit Präparaten und Notizen aus Auschwitz überbringt, den Mengele sich mitgenommen hatte. In Sterzing erhält Mengele gefälschte Ausweispapiere auf den Namen Helmut Gregor und wendet sich in Genua an das Schweizer Konsulat, das ihm einen Pass des Roten Kreuzes ausstellt. Durch Bestechung verschafft er sich ein italienisches Ausreisevisum und verlässt am 25. Mai 1949 auf dem Schiff North King Europa mit dem Ziel Buenos Aires. Er folgt damit einer der sogenannten Rattenlinien, die von Fluchtorganisationen wie dem Kameradenwerk des Hans-Ulrich-Rudel organisiert werden. Am 20. Juni 1949 trifft Mengele in Buenos Aires ein. Er findet Unterschlupf bei Gerhard Malbrank. Er hält am 17. September einen Fremdenausweis auf seine falsche Identität und lernt in der deutschen Kolonie andere Emigranten wie Rudel, Wilhelm Sassen und sogar Adolf Eichmann kennen. Durch die Unterstützung seiner Familie ist Mengele wirtschaftlich unabhängig. Nachdem 1954 seine Scheidung ausgesprochen wird, kommt es zu einem engeren Kontakt mit seiner verwitweten Schwägerin Martha Mengele, geborene Enzmann. 1956 wird ein Treffen der beiden zum Skiurlaub im Schweizer Wintersportort Engelberg organisiert. Mengele fliegt sogar über New York City nach Genf ein und trifft in Engelberg auch seinen 1944 in Freiburg geborenen Sohn Rolf, dem er dort als Onkel Fritz vorgestellt wird. Anschließend besucht Mengele sogar Günzburg, bevor er sich wieder auf nach Argentinien macht. Um seine Hochzeit mit Martha nun zu ermöglichen, benötigt Mengele eine Geburtsurkunde. Im Sommer 1956 beantragt er deshalb bei der deutschen Botschaft in Buenos Aires Ausreisepapiere auf seinen richtigen Namen und erhält am 11. September 1956 umstandslos einen neuen deutschen Reisepass. Denn in Deutschland liegt kein Haftbefehl gegen ihn vor. Die Behörden haben sich nicht die Mühe gemacht, Mengeles Namen mit der Liste der international gesuchten Kriegsverbrecher abzugleichen. Im Oktober 1956 reist Martha Mengele mit ihrem Sohn Karl-Heinz in Argentinien ein. Mengele hat sich als Mitgesellschafter einer Pharmafirma eingekauft und heiratet Martha am 28. Juli 1958. Der Schriftsteller Ernst Schnabel hat im Frühjahr 1958 sein Buch Anne Frank Spur eines Kindes herausgebracht, in welcher Mengele kurz erwähnt wird. Auszüge erscheinen als Fortsetzung auch in den Ulmer Nachrichten. Keiner wisse, hieß es dabei an einer Stelle, wo Mengele sei. Bald darauf geht bei der Redaktion ein anonymer Brief ein. Die Schreiberin gibt an, einige Leute in Günzburg wüssten ganz genau, wo sich Mengele aufhalte. Die Redaktion gibt diesen Brief an Schnabel weiter, den ihn am 3. August 1958 der Ulmer Staatsanwaltschaft übergibt. Die Memminger Staatsanwaltschaft stellt daraufhin Ermittlungen an, die der Familie Mengele zugetragen werden. Am 25. Februar 1959 erlässt die Staatsanwaltschaft Freiburg im Breisgau, welche die Ermittlungen übernommen hat, Haftbefehl. Und wenige Tage später taucht Mengele in Paraguay unter. Während Martha Mengele 61 nach Europa zurückkehrt, versteckt sich Josef Mengele zunächst im Süden Paraguays auf der Farm seines Freundes Rudel in der Nähe von Hohenau. Mit Hilfe einflussreicher Freunde beschafft er sich im November 1959 die paraguayische Staatsbürgerschaft auf den Namen José Mengele. Nicht nur herrscht in Paraguay zu diesem Zeitpunkt der deutschstämmige Diktator Alfredo Stroessner, zu dem Rudel enge Kontakte unterhält, sondern die paraguayische Verfassung verbietet auch die Auslieferung eigener Staatsbürger. Am 11. Mai 1960 hat der Mossad Adolf Eichmann nach Jerusalem entführt. Da seine Papiere auf seinen richtigen Namen lauten, muss nun auch Mengele befürchten, bald aufgespürt zu werden. In Sao Paulo nimmt Wolfgang Gerhard vom Kameradenwerk Mengele auf und beschäftigt ihn in seiner Druckerei. Unzufrieden mit dieser langweiligen und eintönigen Arbeit übernimmt Mengele 1961 eine Stelle als Verwalter auf der Fazenda des ungarischen Ehepaars Stammer. Als die Stammers aber bemerken, wer ihr neuer Verwalter in Wirklichkeit ist, nötigen sie Mengele zur Beteiligung am Kauf einer neuen Farm, der Kaffeeplantage Santa Lucia. Anfang 1969 finanziert Mengele einen Hauskauf der Stammers in der Nähe von Sao Paulo, zur Hälfte mit, und zieht sogar auch dorthin. Der Kontakt zur Familie Mengele läuft vor allem weiter, und zwar über Hans Sedlmayr. Im Oktober 77 besucht ihn sein Sohn Rolf. Am 7. Februar 79, während eines Badeurlaubs mit dem Bossatz in Bertola, erleidet Mengele beim Schwimmen einen Schlaganfall und ertrinkt. Eigentlich will man ihn einäschern lassen. Da aber dafür das Einverständnis der Familie erforderlich ist und so schnell kein Kontakt zu ihr hergestellt werden kann, wird am 8. Februar 79 als Wolfgang Gerhard beerdigt. Die Familie wird informiert, beschließt aber, Stillschweigen zu bewahren. Zwar drohen der Familie Mengele als Angehörige keine juristischen Konsequenzen, aber der loyale Kontaktmann Sedlmayr hätte wegen Strafvereitelung zur Rechenschaft gezogen werden können. Am 6. Juni 85 wird dann die Entdeckung von Mengeles Leichnam auf dem Friedhof gemeldet. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft hat am 31. Mai 85 das Wohnhaus Sedlmayrs durchsuchen lassen und dabei den umfangreichen Briefwechsel Mengeles und sogar ein Adressbuch entdeckt. Brasilianische, deutsche, amerikanische und israelische Experten untersuchen die exhumierten Überreste und kommen am 21. Juni zu dem eindeutigen Schluss, dass es sich tatsächlich um den Gesuchten handelt. Mengele hat sich 34 Jahre lang der Verhaftung entzogen und wird nie vor Gericht gestellt. Ich hoffe, diese Folge History Wissen war informativ für dich. Wenn du noch mehr Hintergrundinformationen über den Podcast erfahren möchtest, dann kannst du gerne meinen WhatsApp- oder Instagram-Kanal abonnieren. Ich freue mich über euer Feedback und über eure Nachrichten. Besonders helfen würdest du damit, dass du Wunderwissen Weltkrieg eine positive Bewertung hinterlässt und den Podcast Freunden und Bekannten weiterempfiehlst. Sei das nächste Mal auch wieder mit dabei, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.